Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, Ann-Marlene, jetzt grinst du auch noch so schelmisch.
Wenn ihr das alles wüsstet, ehrlich jetzt, wir haben jetzt 41 Minuten aufgenommen und wir fanden selbst es schwerst gelungen, Fragen vorgelesen. Wir hatten eine tolle Zeit und dann war plötzlich der Bildschirm schwarz. Und zwar hat Caros
Laptop.
Ja, Gerät, also ich sage jetzt nicht, meint es ja ein Mac, also da ist ein PC abgestürzt, lass mal so sagen.
Ja, genau. Und damit war die ganze schöne Aufnahme futsch so. Und damit wollen wir euch jetzt aber...
Die Hälfte
war futsch. Deine war futsch so. Und das müssen wir jetzt hier irgendwie retten heute. Heute mal eine Folge der ganz besonderen Art von ihr fragt, wir antworten. Heute auch, muss man sagen, eine sehr schöne, fast monothematische Folge zur roten Box. So,
richtig.
Und wir konservieren jetzt Ann-Marlenes wunderbare Antworten, die sie gegeben hat. Und ich werde dann ganz munter immer wieder lustig reinsprechen und wir hoffen, dass wir so viel davon retten. So viel davon retten können wie möglich.
Damit ihr das richtig versteht, Caro liest ja Fragen vor bei Fragen und Antworten, die ich auch fast immer kenne, weil ich kriege ja auch die Mails. Und Caro liest die dann vor und meine Antworten waren merkwürdigerweise heute auch wirklich lang und sehr, also da hat nur ich gesprochen. Vielleicht fehlt da so ein kleiner Lacher oder ein Atmer oder irgendwas von Caro, damit müsst ihr leben. Ja. Meine Antwort wird eingespielt und quasi vorher liest Caro jetzt selber die Fragen, die sie mir gestellt hat, die hört quasi immer meine Antwort erst ab und dann stellt sie die Frage ganz trocken und dann wird meine Antwort reingeschnitten. Also es ist kein organisches Gespräch, aber ihr könnt euch freuen, weil ab jetzt ist es so, aber zum Ende hin, da unterhalten wir uns dann wieder, weil das Ende hatten wir noch nicht.
Nein.
Und das haben wir dann noch gemacht.
Ja, so.
Also erst Konserve, dann echt.
Ja, also nach fast, deutlich über 200 Episoden ist der Worst Case endlich mal eingetreten. Oder den hätten wir uns gern erspart. Ihr seid jetzt dabei.
Ich wollte nicht, dass wir meine Sachen wegschmeißen, weil es waren sehr komplexe Themen zu der roten Box. Und deswegen dachten wir beide, die müssen wir doch abspielen, weil das können wir nicht nochmal machen. Wir können das nicht nochmal so sagen. Das war, glaube ich, wirklich gelungen.
Ja, das war wirklich, das muss ich auch so
dann,
sagen.
Dann
so
verabschiede ich mich, weil jetzt muss Caro meine Antworten hören und ihre Fragen da reinstellen.
Genau,
und ich
so
verabschiede
wir's.
Mich jetzt bis zum Ende und dann drehen wir das Ende noch für euch. Ab jetzt ich nur als Konserve.
So, ihr Lieben alle, jetzt versuchen wir hier mal zu retten, was zu retten ist. Ich sitze hier jetzt ohne Ann-Marlene und ich gebe einfach nochmal dieses wirklich wunderschöne Gedicht zum Besten, was uns ein Hörer geschrieben hat. Das hatte ich Ann-Marlene präsentiert zur roten Box. Ich lese es jetzt einfach nochmal vor und versuche es nochmal genauso schön zu machen wie in der ersten Version. Also die Überschrift lautet, ach komm. Neulich habe ich gehört, was uns bei der Liebe stört. Unter unserer Wesenskruste schlummert stets das Unbewusste. Während die dann trefflich streiten, dir und mir viel Stress bereiten, hab ich dich doch herzlich gerne, ganz bewusst von nah und ferne. Daher hab ich mir gedacht, wie man es ganz richtig macht. Wenn es Zoff gibt bei uns Vieren, lass die zweimal ignorieren. Wir, die es ja besser wissen, werden uns derweil schön küssen. So, und jetzt hören wir mal, was Ann-Marlene dazu Schlaues gesagt hat.
Weil, weißt du was, wir hören ja von den Vieren. Das sind denn zwei Menschen und zwei Unterbewusstseinen. Und jetzt meine Frage, wer findest du, küsst sich dann in dem Gedicht?
Ja, wer küsst sich da in dem Gedicht? Das war, da hat mich Ann-Marlene kalt erwischt. Ich war nämlich tatsächlich ziemlich unsicher oder habe viel drauf rumgedacht, wie das wohl gemeint ist und so. Bisschen typisch für mich. Und bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass es natürlich nicht das Unterbewusste ist, sondern dass sich die beiden bewussten Personen, also die beiden Menschen und nicht das Unterbewusste küssen. So, und mal gucken, wie es weitergeht, was Ann-Marlene dazu meinte.
Man kann das ja so oder so verstehen, weil wenn man ein bisschen davon beginnt zu verstehen, dann küssen sich die beiden Menschen definitiv nicht, wenn die Unterbewussten es nicht wollen. Richtig. Aber ich dachte, ja, ich denke auch, dass es so gemeint ist. Aber die Idee, die ich so schön fand da drin, war ja, ach, lass mal fünfe gerade sein oder lass doch mal das ganze Gekaspere. Komm, wir küssen uns. Und das fand ich so toll. Das kann aber manchmal dann bitte nicht so einfach sein für einige. Die können nämlich genau das nicht. Und jetzt fällt mir gerade ein, mir ist nicht klar, ob du die Frage auch ausgesucht hast. Vielleicht, deswegen frage ich, weißt du noch, da hat eine Person geschrieben, dass sie mich schon sehr gut kennt und die hat noch eine Frage zur roten Box. Könnten wir die bitte jetzt nehmen? Weil das ist auch die Antwort zu dem, wie es gelingt, dass wir beide Menschen uns küssen. Ich weiß ja, wer diese Person ist und ich kann die sehr schnell finden, weil ich den Namen habe. Finde ich das, weil ich das betrifft, glaube ich, viele, was sie da beschreibt. Deswegen finde ich das so wichtig und könnte auch ein bisschen, wie gelingt das, dass man dann wie im Gedicht sich küsst, obwohl die anderen noch weiter streiten oder das Unterbewusstsein sich eigentlich wehrt. Und das ist eigentlich auch ihre Frage hier. Aber kannst du das so wie du es immer machst, mal so?
Ja, und natürlich kann ich das so vortragen, wie ich das immer vorlese. Genau, ich gebe jetzt hier nochmal die Frage unserer Hörerin, die Anfang 50 ist, nochmal zum Besten. Und Ann-Marlene war da tatsächlich in unserer Originalaufnahme sehr bescheiden, wie so oft. Und ich finde, wir dürfen ruhig auch mal ein bisschen Lob hier vorlesen. Und ich freue mich da immer sehr drüber. Und zwar hat die Hörerin geschrieben, unter anderem, ich hoffe, dass euch die Themen so schnell nicht ausgehen und ihr noch ganz viele dieser wunderbaren Gespräche führt. Nun ja, heute muss ich jetzt selbstkritisch sagen, ist es vielleicht nicht ganz so bekömmlich, wobei wir ja wirklich versuchen, hier jetzt noch das Beste rauszuholen. Also fasse ich jetzt nochmal für euch diese Frage zusammen. Diese Hörerin schreibt. Die Folge, genau, hat sie sehr berührt. Das ganze Thema ist zwar gar nicht so neu für sie, denn sie beschäftigt sich schon lange mit Traumata aus der Kindheit. Allerdings wirken sich diese Traumata nicht nur auf die Gespräche und Streitigkeiten mit ihrem Mann aus, sondern leider auch auf die Sexualität. So, und beim Hören unserer Folge ist bei ihr eine Erinnerung hochgekommen, und zwar hatte sie immer bisher die Angst und die Vermeidung von Sexualität und die mangelnde Libido durch Glaubenssätze ihres Vaters begründet, die von denen sie sehr geprägt ist. Und jetzt ist ihr aber noch mal eine Situation mit ihrer Mutter in Erinnerung gekommen. Und zwar war sie da so etwa 12 bis 14 Jahre alt und da ist ihre Mutter ins Zimmer gekommen mit einer und mitten auf dem Zimmerboden lag eine Bravo und in der Mitte, ja, ihr könnt euch vielleicht erinnern, vielleicht sind einige von euch auch wie ich mit der Bravo groß geworden und diesen vielen schönen Rubriken, sowas wie Liebe, Sex und Zärtlichkeit, die ja einen Teil auch zu meiner Aufklärung beigetragen haben. Ja, und dann war, siehe da, in der Mitte des Heftes war ein nackter junger Mann, der da nun zu sehen war und dieses Poster hat ihre Mutter ihr vors Gesicht gehalten und sie gefragt, brauchst du das etwa? So, mit einem, ja, wie sie schreibt, entsetzten und vorwurfsvollen Ton. Und damals hat sie sich dann so ein bisschen rausgewunden aus der Thematik und gesagt, ja, darum ging es ja gar nicht. Und sie würden die ganzen anderen, die Popmusiker und so weiter in der Bravo interessieren, hat sich da so ein bisschen rausgewunden. Und
warte mal ganz kurz, weil jetzt, dann kommentiere ich jetzt, weil das haben sehr viele erlebt, wenn sie so von den Eltern bloßgestellt werden, mitten in ihrer Sexualität. Und jetzt kann es ja sogar sein, dass sie noch nicht mal richtig auf diesen Jungen geguckt hat. Der lag vielleicht zufällig da, aber wenn sie auf ihn geguckt hat und die Mutter sagt, brauchst du sowas? Da trichtert sie ihr förmlich ein, dass das nicht gut ist. Also so sexuelle Dinge und so. Und da ist man ganz fragil in dem Alter, in der Vorpubertät, Pubertät. Und dann liegt da sowas und man hat vielleicht das schön gefunden oder vielleicht sogar, ich rede nicht von dieser Frau jetzt, viele haben dazu es sich selbst gemacht, masturbiert oder sowas. Und da tritt jemand ein, eine Erwachsene, eine unsensible Person und smasht mal eben ordentlich rein in deine Sexualität. Da, ich betone, ich spreche nicht von ihr hier. von dieser Hörerin, sondern ich habe so viele Geschichten gehört von aus der Schublade, wo so ein frühes sexuelles Gefühl kaputt gemacht wird und mit schlechtem Gewissen befördert. Okay. Wollte ich nur sagen, sensibles Thema.
Ja, heute rückblickend würde sie sagen, ja, ich brauchte das auf jeden Fall. Denn sie hat sich nie so wirklich gut aufgeklärt gefühlt von ihren Eltern. Kein positives Bild von Körperlichkeit und Sexualität. Also auch die schönen Seiten von Sexualität mal vermittelt bekommen. Und wie wir immer mal wieder auch in Zuschriften lesen, ist sie in einem klassisch konservativ geprägten katholischen Elternhaus aufgewachsen. Ja, das hat Spuren hinterlassen. Und immer wieder hat sie heute Aha-Effekte und ihr fallen Situationen aus der Kindheit ein, Dinge, die ihre Eltern gesagt haben und die sie geprägt haben. Und sie hat sich damit intensiv auseinandergesetzt und auch sich schon in vielen Bereichen weiterentwickelt und konnte sich von alten Mustern lösen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in der Sexualität hat das bislang nicht so wirklich gut funktioniert. Und da ist die Frage, ist der Knoten da an der Stelle möglicherweise zu fest? Sie fragt sich, ist das Thema zu sensibel oder zu schambehaftet? Und sie glaubt, dass es vielleicht anderen genauso geht, dass die Entwicklung in der Sexualität möglicherweise am schwierigsten ist. Ja, und dann die Frage an uns, habt ihr dazu eine Idee? Oder vielleicht sogar einen Weg, der erfolgversprechend ist? So. Und ich weiß, dass Ann-Marlene mich hier ein paar Mal unterbrochen hat. Also wundert euch nicht, aber wir hören jetzt mal, was sie zu all dem zu sagen hat.
Das war der Grund, warum ich da eben reingegrätscht bin. Die Situation, die sie da erzählt hat, das sind frühe Berührungen mit der eigenen Sexualität. Und wenn die so torpediert wird, jetzt haben wir es. Alles, was ich so spontan erinnere als das ist ja noch nicht ganz in der roten Box. Aber vielleicht sind Verhaltensweisen, die damit verbunden sind. Ich erinnere mich dran, das war unangenehm, aber mich selbst als sexuelles Wesen, was ich da gespürt habe, und das ist degradiert worden, das nehme ich vielleicht in die rote Box. Ich bin ein sexueller Mensch und da ist die Scham zu hoch, wenn das je jemand mitkriegt. Da habe ich gerade noch eine andere Klientin, wo genau das ist. Sie spürt sogar Lust. Also die ist in einem Vorspiel oder so, spürt Lust. Sobald dieses Lustgefühl kommt, schließt die Klappe. Und deswegen ist die Frage, was ist in der roten Box? Und da liegt immer dieses, also das war doch das mit die Autobahn mit 16 Spuren. Ich habe alle Anteile von mir, die ich genießen und leben kann. Nur als Beispiel von Jutta Wickelsee, 16 Spuren. Aber das geht dann runter auf 4, da fehlt was. Und bei vielen Leuten liegt die große Teile der Sexualität, und ich würde fast nicht sagen Sexualität, sondern das Gefühl, ich bin ein sexuelles Wesen. Dieses Gefühl ist so schambehaftet, weil man so oft daran erinnert wurde, dass das nicht vorgesehen ist. Dann liegt das in der roten Box. Und da liegen dann Dinge, die man nicht so gut erinnert und nicht so gut mit Kognitionen rankommt. Und das heißt, weil das fragt sie ja, und sie, mehrfach ist es ihr gelungen, über kognitives Arbeiten mit Worten, und sie erinnert, was sie denkt über nach, Sachen loszuwerden. Wenn was in der roten Box liegt, ist es schwer, aber definitiv möglich. Das fühlt sich wie ein Knoten an, weil es in der Box liegt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn da so lauter krabbelnde Tiere drin wären oder so Pop-up-Männchen oder so, dann brauche ich nur den Deckel heben, dann poppt es raus. So ist es ja bei dieser roten Box nicht. Es kommt ja nicht raus. Man darf mal kurz reinluschern, aber dann, oh nein, das darf immer noch kein anderer sehen oder keine. Und deswegen, richtig, und ich habe versucht, ich erinnere, dass ich das gesagt habe, geht um das Kognitive, da habe ich so ein Verständnis und kann sagen, oh, das will ich so nicht mehr, dass ich mich so übermäßig schütze, dass ich die Box nicht öffnen kann. Ja, das ist das Kognitive, dass die gleiche Meinung im Unterbewussten liegt, also dass die Box geöffnet werden darf, das ist ein anderes Thema oder ein trägeres, ein schwierigeres, weil da tut es weh. Und deswegen, das Training ist es. Weißt du noch, dass wir darüber gesprochen haben, das Training. Aufmachen, anschauen, mehrfach. Und jetzt können wir überlegen, wenn jetzt ich das Beispiel sexuelles Wesen nehme, Caro, Das liegt da drin, wie nehme ich denn mein sexuelles Wesen daraus? Ja, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Wenn wir definiert haben in der Praxis, es ist jedes Mal, wenn du als sexuelles Wesen dastehst, dann willst du es weghaben. Dann könnte es sein mit Übungen mit dem Genital. Hand drauf riechen, schmecken. Dann kann es sein, dass ich bestimmte Bücher lese. Dann kann es sein, dass ich wagen muss, mich als sexuelles Wesen ein bisschen zu zeigen, quasi fake it till you make it. Also ich will damit sagen, dass die Box offen bleibt und versteckte Anteile wirklich rauskommen, dass du auf 6 Spuren, auf 8 Spuren, auf 12 Spuren fährst, ist ein langer Prozess und es reicht nicht, dass du schon eingesehen hast, kognitiv, dass du es willst. Und je nach Stärke der Verletzung dauert lange.
So, und jetzt hatte ich mir an dieser Stelle die Frage gestellt, die sich auch unsere Hörerin, ihr erinnert euch vielleicht in der Frage, die ich zusammengefasst habe, gestellt habe. Inwiefern ist der Knoten in dem Bereich der Sexualität besonders fest oder besonders schwer zu lösen? Wir hören mal, was Ann-Marlene dazu gesagt hat. Ich hatte schon den leisen Verdacht, dass es da wirklich wieder mal um eines meiner Lieblingsthemen, die Scham, geht. Aber schauen wir mal, was sie sagt.
Ich würde sagen, ja. Und dein Wort in Gottes Ohr. Oh, der Scham ist einfach genau da, weil wir nackt sind. Es ist intim. Das ist unser prekärste, schwierigste Ecke. Also wenn, da sind wir wirklich enttarnt oder entlarvt, wenn wir nackt sind und dann in Intimität mit einem anderen Menschen. Das versuchte ich auch zu erklären. Stellt euch mal vor, sie mochte diesen Jungen und hat den geil gefunden und ist gespürt im Unten und dann kommt sie rein und haut darauf.
Ja, und vielleicht stellt ihr euch an dieser Stelle auch die Frage, geht es wirklich, so wie ich sie mir da in der Episode gestellt habe, geht es hier wirklich jetzt nur darum, sich als sexuelles Wesen zu zeigen? Oder ja, geht es auch darum, sich mit all seinen Gefühlen zu zeigen, also auch als emotionales Wesen und da vielleicht auch ja Lust und Liebe und so etwas ins Spiel kommen? Oder ist es wirklich in Anführungsstrichen nur die Sexualität?
Ja, also ich würde, Nacktheit ist ja für mich immer beides. Man ist nackt am Körper und viele schämen sich ohnehin. Das ist das eine. Und das nackt emotional intim, genau. Also man zeigt sich ja. Und hier geht es dann darum, wow, ich umarme mich als sexuelles Wesen. Jedes kleine Kind tut das. Es denkt nur nicht Sex und Penetration, aber das sitzt einfach und öffnet die Beine und fummelt rum und merkt, oh, wie geil. Also unbefangen. Und diese Unbefangenheit wieder rauszukitzeln aus der Box, weil was in der Box liegt, ist nicht mehr unbefangen. Im Gegenteil. Das darf keiner sehen. Das war das, wo, das möchte ich jetzt betonen, ich denke viel drüber nach, auch zwischen unseren Podcasts. Wenn du nur das als schlecht empfindest, oh, ein schlecht sexuelles Wesen, dann ist das, es gibt das ist das Gute, mein gutes Ich. Und das hier ist mein schlechtes Ich. Ich bin manchmal geil. Und das darf ich nicht, ich mach's trotzdem. Nee, in der Box wird aus diesem bewussten schlechten Ich ja das Nicht-Ich. Da wird ja, das bin ich nicht. Und du weißt es dann auch nicht, das ist weg. Und das ist hier der Fall. Das liegt so begraben, dass es niemand mitbekommt, weil mehrere Situationen, vermute ich, bei dieser, wie sie es auch andeutet, aber erwähnen tut sie eine, mehrere Situationen bezogen auf die Sexualität, sie bloßgestellt hat und sie als schlecht dagestanden hat. Also von dem Ja-Zustand, toller Junge und ich spüre mich, zum Nein-Zustand und dann drin gelassen im Nein-Zustand. Keine Hilfe bekommen, wieder in den Glücks-Ja-Zustand zu kommen. Und wenn das zu schwierig war auszuhalten, endet das in der Box. Weil die Grundfrage hier bei der Frau war, ist der Knoten zu fest? Und da, ich glaube nie. Weil jetzt geht's um die Gedanken, die lösen das nicht alleine. Dann müssen körperliche Sachen dazu kommen. Körperliche Arbeit. Und die muss man sich erst erlauben wollen und mitmachen wollen. Und da ist es ja so interessant. Warum machen wir so oft die Hausaufgaben und die Sachen von der Sexualtherapie nicht? Und jetzt kann ich verweisen auf das neue Buch von Dania, Shiftan. Weil da sind Übungen drin, wo du ganz ruhig annehmbar an deinen Körper kommst. Und wenn du das machst, und da geht es um Übungen von 10 Sekunden, dann passiert in deinem Hirn was und darum geht es. Dann wird es als normal empfangen, erfasst und dann ist es einfacher, sich zu öffnen und sich beginnen zu spüren als sexuelles Wesen. Dann kann es sein, wenn ich die Box öffne, dass die auch raushüpfen darf. Das kleine sexuelle Wesen, was damals eingesperrt wurde.
Ja, an der Stelle hatte ich dann nochmal festgestellt und vielleicht kennt ihr das genauso gut wie ich. Viele denken ja irgendwie, wenn sie so ganz komplexe Verhaltensweisen oder so verstanden haben und die Zusammenhänge hergestellt haben, woher das und das Verhalten möglicherweise kommen könnte und welche Situationen ja vielleicht in der frühen Kindheit oder was auch immer für Verhalten verantwortlich sind, dann, dass man, wenn man alles verstanden hat, warum ändert sich das dann nicht einfach? Und dann kommt aber, schließt sich meistens dann noch ein sehr anstrengendes Training an, damit sich dann am Ende wirklich was tut und Verhalten auch verändert. Und schauen wir mal, was Ann-Marlene zu meinen Ausführungen gesagt hat.
Da sagt die Jütte ja, der Aha-Effekt muss nicht nur im kognitiven Bereich, sondern auch im emotionalen Bereich. Erst wenn der Aha-Effekt, und der könnte kommen darüber, dass man sich selber spürt, die Hand auflegt und eine Geilheit spürt und da ist gar kein anderer Mensch in der Nähe. Also geil mit mir selber und erlauben und das immer wieder machen, weil es dann als neuer, ich hoffe irgendwann Trampelfahrt im Gehirn liegt, dass ich geil sein darf. Ein sexuelles Wesen sein darf. Und dass nicht die Mutter oder andere das bestimmen, sondern ich. Und auch nicht die Gesellschaft, die immer sagen, dass Frauen das nicht dürfen, weil die denn Schlampen sind. Also da kämpfen wir als Frauen gegen sehr viel, was wir gelernt haben.
An dieses Unterbewusste, die Frage, die hat sich spätestens jetzt an dieser Stelle, wenn ich doch, jeder vielleicht von euch gestellt, wenn ich doch da irgendwie partout nicht rankommen will, ja, das kennen vielleicht auch der eine oder die andere von euch, was dann? Und dann kam von einem unserer Hörer irgendwie eine ganz spannende Anregung, finde ich. Und zwar hat er mal angeregt, dass man es in solchen Fällen vielleicht auch mit Hypnose-Therapie versuchen könnte oder mit Hypnose. Ja, und ich habe Ann-Marlene dann gefragt, was sie von dieser Form oder von diesem Zugang hält, um so an seine Traumata heranzukommen. Und es überraschte mich wenig, dass sie da durchaus aufgeschlossen ist. Aber so, jetzt niest hier auch noch mein Hund rein. Also heute ist es wirklich ganz wild. Und nebenan hat es auch noch just parallel gebrannt. Also ich weiß nicht, was heute los ist, aber es ist irgendwie wild. Aber nun zurück zur Hypnose. Mal schauen. Ann-Marlene ist da sehr wohlwollend, was das Thema angeht.
Also ich mache es ja selber nicht, weil ich keine Ausbildung darin habe. Aber ich halte einiges oder viel davon, ohne genug zu wissen, ehrlich gesagt. Aber was ich weiß, ich habe es ja gerade gesagt, der kognitive Effekt, den können wir alle wach machen. Aber das Unterbewusste erreichen, das ist schwieriger. Und da ist Hypnose Nummer eins von den Verfahren, wo man das könnte. Da kann es absolut sein, dass man was verknüpfen kann. Es gibt auch so ein anderes, das heißt Brain Spotting, auch so ein Verfahren, was mit, das ist nicht Hypnose, aber das arbeitet auch mit dem Ort im Gehirn, wo sich was, ein Knoten festgesetzt hat, emotional, psychologisch. Und das kann man ändern. Und tatsächlich, also man kann es auflösen, entknoten, erstaunlich schnell manchmal. Deswegen habe ich ja auch vor, das selbst jetzt ein Studium dazu zu machen, damit ich es kann. Aber mir fällt noch was ein, das ist nur überhaupt nicht angesehen. Aber ich sage es, weil es gibt auch eine tolle Sendung dazu auf Netflix. Da geht es nämlich um andere psychedelische Drogen. Unter kontrollierten Bedingungen. Es geht da nicht um, dass du das alleine reinschmeißt und so weiter. Weil die können was, was wir mit Worten nicht können. Weil die ans Unterbewusste, an die rote Box kommen. Deswegen halte ich davon was. Ja.
Ja, mit dem Thema Psychedelika hatten wir uns tatsächlich in der Redaktion auch intensiver befasst. Beziehungsweise eine meiner sehr lieben Kolleginnen Und ja, es ist vielleicht gar nicht so umstritten mehr das Thema, wie Ann-Marlene das gerade angedacht hat, weil tatsächlich in einigen Bereichen, wo da ist da schon wirklich sehr viel geforscht worden zu diesem Thema Psychedelika und psychische Erkrankung. Und wenn das wirklich sehr, sehr gut begleitet ist, das war Quintessenz unseres Textes, den ich euch hier dann auch in den Shownotes verlinke, dann kann das durchaus eine gute Methode sein. Aber natürlich ist da auch Missbrauch nicht ausgeschlossen und das muss unter wirklich sehr, sehr guten Rahmenbedingungen sehr gut begleitet werden. Aber ihr könnt ja mal in die Shownotes schauen und dann guckt ihr mal in unseren Artikel. Ja, meine Kollegin Irene Habich hat das, finde ich, sehr schön aufgeschrieben.
Oh, ich fand das super spannend. Die Sendung, die hat mich total geschockt. Was für Erfahrungen es da schon in dem Bereich gibt, wie viel es schon genutzt wurde, aber dann verpönt oder abgelehnt und so weiter. Aber das ist spannend.
So, und dann habe ich doch plötzlich gemerkt, dass Ann-Marlene etwas abgelenkt war. Und das war so ein launiger Moment in unserer Aufnahme, den ich jetzt irgendwie versuche, hier nochmal zum Besten zu geben. Und zwar ich zum Hintergrund ganz kurz, ich hab wirklich eine heftige Spinnenphobie gehabt, die nicht mehr so schlimm ist, Gott sei Dank. Aber Ann-Marlene nimmt ja immer in ihrem Keller auf. Die hat ihr Podcast-Studio im Keller. Und dann habe ich so beobachtet bei unserer Aufnahme, wie sie immer oben so in die Ecke geschaut hat. Und ich dachte so, bestimmt in meiner Fantasie saß da eine riesengroße Spinne. Und ihr merkt schon, wie wir von diesen ganzen Traumathemen und so, also das hat bei mir irgendwie was ausgelöst. Und ich habe sofort gedacht, da oben kann nur eine Spinne sitzen, wenn sie da jetzt immer so nervös hinschaut. So, aber dem war nicht so. Hört selbst.
Nee, hier ist keine einzige. Weißt du nämlich, was ich gemacht habe? Das ist nämlich do it. Also entweder rede ich nicht von den Spinnen, dann lebe ich damit. Oder ich sage, nein, jetzt wird dicht gemacht. Und dann habe ich gestanden mit Acryl und alle Löcher, das sind ja die, wo die, wie heißen die denn in Holz, wenn dieses Astlöcher, so, da waren, die haben nicht die höchste Qualität genommen, würde ich mal hier sagen. Ich habe bestimmt 150 Löcher zugemacht. Und seitdem, ja, klar, so bzt, 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 und die ganze Treppe ordentlich zugemacht mit so einem gebogenen Stück Holz, was ich vorher feucht gemacht habe. Und ich habe keine einzige Spinne seitdem gesehen. Problem sehen, erfassen, handeln, lösen, happy sein. Im Keller, beim Podcasten. Ohne Spinnen.
So, jetzt aber nochmal weg von den Spinnen und zurück zu unseren Fragen, bei denen mir dann tatsächlich, als ich die so rausgesucht habe für diese Episode, was ganz Interessantes aufgefallen ist, womit ich dann an Marlene nochmal konfrontiert habe. Und zwar waren die fast alle unserer Hörerinnen und Hörer, die uns zu diesem Thema Rote Box geschrieben haben, so zwischen ja 40 und 50 Jahre alt, also auch die Lebensphase, in die ich durchaus mit meinen ja jetzt 46 Jahren falle. Und da kam bei mir schon die Idee oder so ein Gedanke auf, dass das vielleicht so ein Alter ist, wo diese Sachen, die da in der roten Box so fest verschlossen liegen, vielleicht verstärkt dann doch plötzlich sich zeigen in irgendeiner Form. Und ich lag da mit meiner Vermutung tatsächlich gar nicht so verkehrt.
In jedem Fall, weil einiges, was schlimm genug ist, hat die Tendenz, wenn etwas schlimm genug gewesen ist, erst 20, 30 Jahre später aufzupoppen, wenn das Unterbewusstsein quasi meint, jetzt ist der Mensch so reif, der kann das jetzt ab. Oder diese Menopause, Andropause, die Hormonumschwünge und sowas in dem Lebensalter und vielleicht auch die Kinder sind aus dem Haus, die Eltern werden krank, Freunde sterben, da beginnt man sich zu überlegen. Also ich auch sehr zum Beispiel, ich werde 60 jetzt, da denkst du, wie lange lebe ich eigentlich noch und wie will ich dann leben? Und da werden Dinge, die vorher nicht wichtig genug waren, dann doch wichtiger genommen, weil man die endlich loswerden will.
Bestimmt kennt ihr das so, Leute vielleicht auch aus eurem Umkreis oder so. Also ich hatte ja festgestellt, dass die meisten Leute zwischen 40 und 50 sind. Und da habe ich dann mich gefragt oder das auch nochmal an Marlene, dabei an Marlene explizit nachgehakt, ob es wirklich, also viele denken ja, lohnt sich das jetzt noch, dann da irgendwie diese Themen anzugehen, wenn ich jetzt schon vielleicht 50 oder noch älter, 55, 60 Jahre alt bin, mache ich diese Box dann überhaupt noch auf oder lebe ich da jetzt einfach mit weiter? Und ja, vielleicht habt ihr schon eine Idee dazu, was an Marlene darüber denkt, denn ja, natürlich lohnt sich das noch, aber ja. Hört selbst.
Nee, das lohnt eben doch. Weil du willst ja nicht die ganzen, das ganze Leid noch 20 Jahre, wenn du auch nur 10 hast, dass irgendwann denkst du, nee, jetzt will ich aber verdammt einfach mal leben. Und Leben hat ja was, wie ich immer sage, wag was, sag was und tu was. Du musst ins Spüren kommen. Und wenn mehr als, wenn 10 Spuren in der roten Box liegen, dann habe ich nicht mehr so viel über.
Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder da. So, genau. Und ich hatte noch eine wirklich interessante Frage, fand ich nämlich auch, von einer Hörerin, die ich dir gerne jetzt nochmal zum Abschluss ganz organisch, da sind wir wieder in unserem alten Modus,
ja, genau.
Stellen.
Gemütlicher.
Ist gemütlicher, genau, stellen wollte. Und zwar hat da eine Hörerin gefragt, inwiefern die Sachen, die in der roten Box liegen, oder inwiefern man das mit den 4 Punkten der Balance von David Snatch zusammenbringen kann.
Ja, das ist ja so wild, weil...
Wie das zusammenhängt, das ist ja nicht ganz klar geworden. Ja.
Nee, und jetzt ist ja so, ich kann ja nicht einfach von den 4 Punkten der Balance sprechen, weil auch Hörer und Hörerinnen dabei sind, die gar nicht wissen, was es ist.
Genau.
Dann müssten sie hinhören, diese Folge suchen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die hieß, aber 4 Punkte der Balance wahrscheinlich fand darin statt. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, was liegt in der roten Box und davon gesprochen haben, dafür müsstet ihr die rote Box hören und die Folge davor mit dem Verliebtsein, ist ja vieles, was in der roten Box liegt, sehr früh da reingegangen.
Mhm.
Also sehr als kleiner Mensch, als wir bestraft wurden und Dinge nicht aushalten konnten, da haben wir Anteile von uns selbst irgendwie weggepackt. Also oft in der Kindheit. Und siehe da, da üben wir ja gerade die 4 Aspekte oder 4 Punkte der Balance. Weil da können wir die nicht. Also der erste Punkt, kurz gesagt, sich selbst sehr gut kennen und für die eigenen Interessen eingestehen und sich auch trauen, die jemand nahen und anderen gegenüber zu vertreten und sich gut beruhigen können oder sich selbst gut beruhigen können oder einem ordentlichen Ton antworten und vor allem auch ein sinnvolles Dranbleiben. Das waren die 4 in Schnellablauf.
Ja.
Und genau das können Kinder nicht.
Ja.
Noch nicht. Und viele Erwachsene ja auch nicht.
Ja.
Aber das heißt, es hat damit zu tun, wenn man die ganz, ganz toll könnte, ich drehe es jetzt um, zum Beispiel Physik einzugestehen, und das geht einfach nicht. Man kann nicht mit 3 oder 4 oder 5 der Mutter sagen, du benimmst dich gerade unmöglich und ich finde, du solltest in einem ordentlichen Ton mit mir sprechen. Also, und ich habe ein anderes Bedürfnis als du. Sowas für sich eingestehen, bewusst, können Kinder nicht. Die können sehr für sich eingestehen, unbewusst, indem die dranbleiben, beharren. Die sind sehr gut im dran auf etwas beharren. Aber ich finde, ich kann die Frage fast nicht beantworten, weil es kaum möglich ist, die zusammenzubringen. Eher könnte ich die 4 Punkte der Balance reinbringen, da, wo es darum geht, dass ich die Dinge aus der roten Box haben möchte.
Ja, ja.
Weißt du, da kann ich beginnen zu sagen, obwohl es mir unangenehm ist, ich beruhige und tröste mich jetzt selbst und lasse die andere Person diesen Anteil von mir sehen und sage auch, ich weiß, dass ich diesen Fehler habe und ich mag ihn selber nicht. Also ich halte die Scham aus und.
Ja.
Meine kurze Antwort, die 4 Aspekte der Balance, die braucht man, um das aus der Box zu kriegen.
Ja.
Aber früher, die können als klein, wenn die ganzen Fehler und Verletzungen passieren, das ist kaum möglich.
Ja. Ja, nee, das glaube ich ja. Ich glaube, so war es tatsächlich auch mehr gemeint, wie die einem dabei helfen. Ja, ich würde fast...
Kannst du die mal noch mal vorlesen?
Ja.
Was steht da? Ja.
Also, warte mal, ich suche sie kurz mal raus. Sekunde. Ich habe nämlich hier nur bei mir die Kurzzusammenfassung, aber das war eine längere Zuschrift. Genau.
Aber lies einfach das, weil wir müssen es neu aufnehmen dann.
Ja.
Dann ist die ganze Erklärung ja nicht nötig. Also sag mal eben, was du jetzt vorgelesen hast.
Ja, Moment. Ich lese es sofort vor.
Nee, du hast gesagt, wie hängen die 4 Aspekte mit dem, was in der roten Box liegt? Du hast sie genau so gestellt, wie ich sie beantwortet habe.
Den Zusammenhang zwischen der roten Box und den 4 Punkten der Balance. Und ich habe es so verstanden, dass sie es tatsächlich so meinte, wie können die dabei helfen, wenn ich diese Sachen aus der roten Box sozusagen raushole.
Das habe ich leider nicht verstanden. Ich dachte, du hast mich gefragt, Was haben die damit zu tun mit dem, was in der roten Box liegt?
Ah, okay.
So habe ich
okay.
die verstanden.
Ja. Nee, ich glaube, also es war so, sie hat es nicht explizit so geschrieben, aber ich glaube, ich hatte es so gelesen, dass sie, wie die dabei helfen können, wenn man sich diese Sachen nochmal anschaut.
Das habe ich ja zum Glück am Ende beantwortet. Dann würde ich das alle stehen lassen. Das ist die Chaos-Folge pur heute. Ja. Und ich verabschiede mich jetzt, damit kein Scheiß mehr passiert. Was sagst du dazu? Hast du noch einen kleinen Spruch, den du loswerden willst?
Ja, natürlich habe ich noch einen kleinen Spruch, den ich loswerden will. Wenn ihr noch Fragen habt, weitere Fragen oder Themenwünsche oder Anregungen, so, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Und ja, heute verabschieden wir uns.
Caro.
Ja, das war wirklich wild heute, ein wilder Ritt, du. Aber wir holen das Beste noch raus und am Ende wird es wahrscheinlich und hoffentlich entzückend.
Dein Glas ist halb
immer
voll
halb voll.
Und meins ist halb leer.
Ja.
Also auch schön. Dann sind wir eben unterschiedlich. Aber jetzt verabschiede ich mich von dieser Chaos-Folge und hoffe,
und ich auch,
dass die wichtigen Dinge deutlich und klar beantwortet wurden.
Ja, ich denke schon. Also macht's ganz gut.
Okay.
Bis bald. Wir hören
mein Glas ist auch halb voll.
Jo,
tschüss.
Ciao.